Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Inside, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Heute nehme ich euch mit an einen besonderen Ort im Herzen der Stadt, die Winebank Hamburg. Versteckt in der alten Oberpostdirektion am Stephansplatz. Ein exklusiver Club für Weinliebhaber, für Genießer und für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern auch gerne teilen möchten. Zu Gast sind zwei Menschen, die diesen Ort besonders prägen. Das ist zum einen Friedrich Krone, Geschäftsführer und Vertreter der Betreiberfamilie, und Katharina Iglesias, Sommeliere und Clubleiterin mit beeindruckender Expertise und ansteckender Leidenschaft. Die Winebank ist weder klassisches Restaurant noch Businessclub, sondern ein stilvoller Rückzugsort mit über 1400 Weinen, klimatisierten Fächern und einem offenen Ausschank rund um die Uhr für die aktuell über 300 Mitglieder. Sie ist Teil eines internationalen Netzwerkes, wird aber hier in Hamburg eigenständig geführt, mit hanseatischer Haltung und mit viel Herzblut. Friedrich Krone steht für das unternehmerische Rückgrat, Katharina Iglesias für die vinophile Seele des Hauses. Ausgezeichnet als beste Sommeliere Deutschlands 2024 und auch die Winebank selbst wurde kürzlich geehrt mit dem Titel Beste Weinkonzeption Deutschlands 2025. Freut euch auf ein Gespräch über Hamburg als Genussstadt, über Unternehmertum mit Haltung und darüber, wie aus einem Club ein zweites Wohnzimmer wird. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella-Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Food Talker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Hamburgers. Ich meine, ihr hört schon, es ist hier echt lustig. Ne? Wir haben wirklich viel Spaß. Katharina Iglesias und Friedrich Krone sitzen mir schräg gegenüber und Katharina hat was, das kann sie nicht mehr lange an sich halten.
Ja, natürlich muss man hier bei uns auch mit einem Gläschen Champagner starten.
Aber erstmal herzlich willkommen, das können wir vorher noch sagen, ne?
Ja, herzlich willkommen, wir freuen uns.
Ja. Ja, wir freuen uns, dass wir mit dabei sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch. Lass raus.
Okay.
Ah. Ja.
Ein schönes Geräusch.
Man fängt mit Champagner an bei euch?
Naja, Champagner ist ja, glaube ich, eins der wenigen Getränke, das man fast zu jeder Tageszeit trinken kann. Oder wie siehst du das, Katharina?
Total, ich finde, es gibt nichts Schöneres als... Ich meine, das Schöne hier in der Winebank ist ja auch, dass man kein Tageslicht hat und dementsprechend gerne die Zeit vergisst. Das heißt, es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man einfach schon nachmittags mit einem Gläschen Champagner startet. Es muss nicht immer erst 17 Uhr sein.
Außerdem ist Champagner immer schön, wenn es eine Premiere gibt. Und wir haben ja heute eine, mein allererster Podcast. Ich bin sehr gespannt.
Ja, also, schön. Super.
Friedrich, ich glaube, das ist der Beginn einer neuen weiteren Karriere.
Oha, ja, ich bin sehr gespannt.
Wer weiß, wo du das nächste Mal auftauchst. Wir freuen uns auf jeden Fall, hier beim Hamburger sagen zu dürfen, das war das allererste Mal für ihn hier.
Ja, und darauf du? Prost.
Ja, Prost.
Prost. Das ist, glaube ich, jetzt mein vierter Podcast.
Na, sehr gut, sehr gut. Und ging es da immer um Wein?
Ja. Tatsächlich, bis bei einem Podcast ging es bis jetzt immer um Wein.
Hast du noch andere Talente? Oder
außer Wein trinken? Hm? Ich kann blind noch die Rebsorten erkennen.
Wir scherzen hier, ne? Also, aber darf man dir eigentlich noch gratulieren? Ja, darf man, ne? Du bist ja frisch ausgezeichnet.
Man kann fast mehrfach gratulieren.
Ja, ja.
Ja, aktuell vertrete ich tatsächlich noch Bester Sommelier Deutschlands vom Deutschen Weininstitut bis Januar 2026. Und jetzt sind wir bei der Mainzer Weinbörse ausgezeichnet worden für das beste Weinkonzept. Vielen Dank.
Aber ein bisschen lauter. Leute. Cool.
Ja.
Wie fühlt sich sowas an?
Total schön. Ja, also das ist, also ich hätte nicht gedacht, dass das beste Weinkonzept auch so durch die Decke geht, aber das ist schon schön, da nach vorne zu laufen, das entgegenzunehmen und zu wissen, hey, irgendwie macht man denn doch alles richtig.
Ja. Und natürlich baut man sowas nicht in einem Jahr auf, sondern ja, da stecken viele Jahre drin, viel Arbeit, Einkäufe, Auswahl, weil so eine Weinkarte, die wächst mit den Jahren und ja, da hat Katharina ganz tolle Leistungen gebracht und ja, sind wir sehr stolz drauf. Und glaube ich auch im Hintergrund kann man ja auch nochmal erwähnen, auch mein Bruder, der so für unseren Weinankauf zuständig ist, da sehr viele schöne Sachen zusammengekauft, auf die man zurückgreifen konnte und mit so vielen tollen Leuten zusammen und dann auch dieser tolle Ort und die Möglichkeiten entsteht dann so ein tolles Weinkonzept.
Und wenn wir jetzt mal von Beruf, Berufung und Hobby sprechen, wo befinden wir uns da eigentlich bei euch?
Leidenschaft.
Leidenschaft?
Leidenschaft. Es ist tatsächlich meine Leidenschaft, hier unten zu arbeiten, mit den Weinen zu arbeiten, so viel zu verkosten. Und ich habe das Glück, dass ich meine Leidenschaft einfach zum Beruf gemacht habe und mit meiner Leidenschaft das Geld verdiene.
Man wünschte sich, das könnten ganz, ganz viele Leute behaupten, oder?
Ja.
Aber ja. Also ich mache übrigens auch das, was mir Spaß macht.
Ja, ja, das ist halt einfach ein ganz anderes Arbeiten dann, ne?
Ich freue mich so sehr, dass ich jeden Tag oder fast jeden Tag neue Leute kennenlerne und wirklich man ja Gespräche führt, die man sonst nicht führen würde. Man würde sich vielleicht Smalltalk-mäßig irgendwo da treffen, irgendwo am Tisch und sagen so, oh, was machst du und so ein bisschen und dann geht man aber auch weiter. Aber hier gehen wir in die Tiefen, Friedrich. Wie ist es bei dir?
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist es mit deiner Wein-Knowledge?
Da sagen wir mal so, also Gastronomie ist auf jeden Fall große Leidenschaft und sonst bin ich ja eher mehr so der Zahlenmensch und so der betriebswirtschaftliche Background. Und hier in diese Weinwelt, muss ich sagen, wurde ich eher von der Familie reingezogen.
Ja.
Also ich war eher, glaube ich, der in der Familie mit dem gefährlichen Halbwissen.
Ja.
Und das Ganze kam in 2019, wo die Familie meinte, Mensch, Winebank Hamburg, hier könnten wir einen Wein-Member-Club übernehmen und ich war sogar eigentlich derjenige, der ein bisschen skeptisch war und jetzt bin ich aber am Ende der irgendwie hier mit Katharina irgendwie verantwortlich ist und ja, tief eingetaucht ist in die Weinwelt und es macht viel Spaß und wie gesagt, ich hatte viel gefährliches Halbwissen und es ist auf jeden Fall jetzt Leidenschaft draus geworden, also mir geht es genauso, es ist ein Herzensprojekt hier, zweite Wohnzimmer und ja, man kann hier Zahlen und Wein verbinden.
Es geht beides, oder?
Es geht beides, ja.
Aber da wollte ich mal einen ganz kleinen Ausflug machen, weil meine Frage ist, Investment in Wein, wenn wir da mal kurz einen Bogen machen, ist das sinnvoll oder ist das Liebhaberei?
Also ich glaube, da muss man jetzt einmal kurz zwei Bereiche trennen und ich hoffe, ich sage nichts Falsches, dass mein Bruder mir im Nachhinein auf die Finger haut, weil es gibt ja jetzt viele, viele Beiträge und Artikel über Investment in Wein. Es gibt ja Investment in Wein und hier haben wir ja noch eine Gastronomie dazu oder es gibt ja auch Investment in Gastronomie und ich hatte neulich mal einen Impulsvortrag gehalten, der sollte eigentlich heißen, Rendite kann auch schmecken. Das ist leider momentan nicht der Fall. Von daher in die Weingastronomie momentan Investment. Richtig viel Arbeit, richtig viel Glück. Es sind momentan da echt harte Zeiten, generell ja für Gastronomie, das ist bekannt. Und Investment in Wein, das ist nochmal ganz anders losgelöst, nochmal separat betrachtet. Das haben wir ja unabhängig von der Winebank gestartet, als Familie auch, dass wir in Wein investieren. Und da hat mein Bruder das große Know-how. Ich sage immer, an ihm ist so ein Sommelier verloren gegangen.
Ja?
Ja, definitiv. Und genau, und das, wenn man da die richtigen, auch ganz viel Arbeit natürlich und über Jahre Netzwerk aufbauen, aber wenn man da die richtigen Kontakte hat, dann kann sich da auch das Investment in Wein lohnen und das ist ja nicht so, dass man irgendwo im Casino wo drauf setzt und vielleicht oder ein Bild und dann ist das in 10 Jahren mal mehr wert oder weniger, sondern wenn man da, glaube ich, an die guten Weingüter rankommt und ab und zu muss man halt dann ja auch eine normale Palette abnehmen, damit man dann auch das richtig gute Zeug bekommt und wenn man da rankommt, dann kann das auch sehr, glaube ich, lukrativ sein und so immer die Frage, was man damit vorhat und welchen Anlagehorizont. Ja. Jetzt kommt wieder der BWLer.
Ja, ja, klar. Aber ich habe da so ein bisschen rausgehört, und das glaube ich auch, dass beim Wein dann auch noch ein bisschen, da kommt es nicht nur darauf an, ob du dir das, ob du das kaufen kannst, ob du das nötige Kapital hast, sondern auch, dass du da das Netzwerk hast und dass du da auch ein bisschen anerkannt bist in dieser ganzen Szenerie, oder?
Definitiv. Also was ich da mitbekomme, auch bei meinem Bruder und auch bei anderen, da gibt es ja echt so viele Raritäten, die sind also sofort ausverkauft. Ne? Ich denke mal, wahrscheinlich so wie bei so seltenen Immobilien, das sehen wir dann leider gar nicht. Das ist so off-market, irgendeiner hat da einen guten Draht und ich glaube, so ist das auch in der Weinwelt, so mit den richtigen Raritäten. Das ist schon schwer, da irgendwie ranzukommen. Ja, und ja. Das auch von 0 auf 100. Also ich glaube, da muss man schon über ein paar Jahre gut netzwerken und hier und da auch den Fuß dann in der Tür haben. Ne?
Ja. Wir sind jetzt so mittendrin, aber ich würde gerne mal zurückgehen, weil wir haben jetzt häufiger schon was über die Familie gehört und die Familie hat gesagt, komm doch mal hier rein. Ja. Willst du uns mal einen kleinen Abriss machen über die Familienchronik?
Oha, Familienchronik? Ja,
aber so ein Schnelldurchlauf?
Ja, Schnelldurchlauf. Boah, jetzt wird's schwierig. Zum Glück hatte ich erst einen Schluck Champagner. Nein. Ja, das Ganze ging eigentlich los. Wie kommen wir zur Gastronomie oder warum haben wir Gastronomie-Investments? Wir kommen als Hamburger Unternehmerfamilie eigentlich aus dem Tabakwarenbereich. 1912 gegründet und ja, dadurch immer eng auch mit der Gastronomie verbunden gewesen in Hamburg. Und ja, jetzt mittlerweile, wir sind nicht mehr operativ tätig im Tabakwarenhandel, aber haben dann angefangen mit alternativen Beteiligungen, vor allem im unternehmerischen Bereich, als Hamburg Unternehmerfamilie weiter Unternehmertum fördern, die Stadt fördern, irgendwie das Ökosystem fördern und ja, da hat sich das angeboten, da wurde dann das uns herangetragen, das ein oder andere Gastronomie-Investment und das war für uns dann eine schöne Verbindung, da einmal wieder Leidenschaft aufleben zu lassen, das Ökosystem der Stadt zu unterstützen, sich gleichzeitig unternehmerisch zu betätigen, ne, so Gastronomien, also es ist schon sehr, sehr anspruchsvoll und ich glaube, es wird immer anspruchsvoller. Die haben alles, was auch ein großes Unternehmen hat, nur dass ein paar Leute alles abdecken müssen, vom Marketing, Controlling, Einkauf, HR und so weiter und ja, so haben wir jetzt das ein oder andere Gastronomie-Investment in Hamburg und das macht sehr viel Spaß. Wir sind überall sehr nah dran und machen überall viel mit und nebenbei machen wir noch ganz viele andere Sachen, aber das ist so, glaube ich, der Schwerpunkt, wofür man dann auch so gesehen wird in Hamburg gerade.
Und seid ihr da anders jetzt als hier, weil hier tretet ihr ja schon in Erscheinung, seid ihr da im Hintergrund?
Ja, das ist wie auch bei anderen Sachen, wir sind da sehr individuell unterwegs. Also es gibt Sachen, da sind wir minderheitsbeteiligt und da hat man aber auch immer wichtig, wir investieren immer in Unternehmer, in Personen, in Menschen. Die Zusammenarbeit macht Spaß, das muss passen. Und dann wird auch individuell angefragt. Und bei manchen, da muss man sich gar nicht so viel einbinden. Und bei anderen wiederum liefern wir auch so ein bisschen beratend dann so den ganzen wirtschaftlichen Part. Und da ist man dann natürlich wieder mehr eingebunden. Und die Weinbank Hamburg ist nochmal sehr speziell für uns, weil die haben wir tatsächlich jetzt komplett übernommen. Und die betreiben wir als Familie komplett selber, halt mit Katharina als mittlerweile nicht nur Sommelierin, Clubmanagerin, Betriebsleiterin, Prokuristin, also alles
so
zusammen.
So viele Titel.
Und, und da ist man im besonders engen Austausch natürlich. Ne?
Ich wollte gerade sagen, du hast die Club-Visitenkarte wieder eingeführt. Ne? Gibt es eigentlich noch Visitenkarten bei euch?
Ja.
Hast du Visitenkarten eigentlich?
Ich noch? War lange sehr, sehr Visitenkarten geprägt. Auch durch meinen Vater, ich kann ja gleich mal ganz kurz da auch nochmal erzählen, wer da noch dazu gehört. Sehr lange auch sehr Visitenkarten geprägt, weil so Netzwerken ist unsere Leidenschaft. Und jetzt aber, es ist ja tatsächlich so, auch so, oder Next Generation, Now Generation, jetzt fangen ja alle an, ihre Handys so komisch aneinander zu halten. Man verschwindet in den Tiefen des Telefonbuchs. Aber ich mache es auch immer mehr und ich habe jetzt zum Beispiel gar keine Visitenkarte mehr an mir. Normalerweise habe ich ohne Visitenkarten das Haus nicht verlassen, aber ja.
Wenn du sagst, gastronomische Beteiligung, folgt ihr da einer Linie? Du sagst, auf der einen Seite sind es die Unternehmer, die ihr euch insbesondere anguckt, natürlich auch das Konzept, aber seid ihr da eher im hochpreisigen, mitpreisigen Segment unterwegs oder nennst du überhaupt Namen oder sagst du gar nichts?
Doch, kann man ja mal ein bisschen anreißen.
Erzähl doch mal ein paar,
aber
die wir kennen.
Nee, so. Ist tatsächlich so, es ging schon viel über den menschlichen Aspekt und dann natürlich, wir haben eigentlich gestartet alles mit Einzelprojekten, ne? So viel Liebe, nachhaltig, Unternehmer mit Herz dabei, also jetzt nicht irgendwie in so eine, Starbucks-Kette oder so, sondern das sind schon alles Einzelobjekte mit viel Liebe Und ja, da, oder viele werden es kennen, zum Beispiel das Hügge, Landhaus Flappig.
Natürlich.
Sind wir auch dabei, das macht auch unfassbar viel Spaß. Und mit Fabio Hebel machen wir ganz viel in der Hebelgruppe zusammen.
Ja.
Macht auch sehr viel Spaß. Und ja, so. Und das waren auch für uns, wie gesagt, auch in anderen Branchen oder Bereichen, wir gucken wirklich sehr, sehr, sehr auf den Menschen, auf den Unternehmer. Und wenn das zusammenpasst, wenn das Spaß macht, wenn man sieht, boah, da ist jemand, der ist mit Leidenschaft dabei und mit Herz, dann gibt's auch mal Phasen, wo irgendwas nicht gut läuft. Aber dann kommst du auch mit der Arbeit und dem Ehrgeiz auch immer wieder hoch. Oder du passt dein Businessmodell nochmal so an. Und dann klappt es irgendwann. Und man sieht das jetzt zum Beispiel beim Kiosk mit Fabio Hebel. Wir sind als Bäckerei gestartet, hatten da wirklich viele schwierige Phasen. Da gibt es verschiedene Gründe, da könnten wir eine ganze Folge drüber aufnehmen. Aber am Ende auch Fabio mit seiner Kreativität, mit seinem Kämpferwillen, der Leidenschaft. Wir haben da ja gefühlt 5-mal oder mehr das Businessmodell geändert. Und jetzt laufen die Leute uns da die Bude ein und
man hört, es läuft ganz
Ende
gut.
Ende gut, alles gut. Aber mal gucken, wo das noch hinführt. Ja.
Ja, aber ist doch toll, wenn man da auch sieht, dass man die Stellschrauben auch kennt, ja, oder ahnt. Weil ich glaube, das Rezept gibt es ja sowieso nicht. Es ist genauso wie ein Hit schreiben. Da gibt es auch kein Rezept.
Ja.
Ne?
Ich meine, du warst ja lange in der Musikbranche, hast du erzählt. Und ich hatte mich immer schon mal gefragt, wenn man im Studio sitzt, und man nimmt dann so ein Lied auf, das später mal ein Hit wird. Sitzt man da und weiß schon, Mensch, Jungs, das wird so ein geiler Hit. Oder ist man so, jetzt haben wir hier 12 Lieder auf dem Album und dann ist man selber überrascht, dass irgendwie ein Ding durch die Decke geht.
Ich hatte immer ein ganz gutes Gehör dafür, was ein Hit werden kann. Aber wenn du nicht genug Abstand hast, hörst du dir die Dinger häufig auch schön. Und wir haben immer so früher gesagt, es gibt so eine Quote, also in den guten alten Zeiten noch, also mit CD und so weiter. Wir haben gesagt, 10 Veröffentlichungen, ein Hit, dann bist du gut.
Ja.
Ja? Wenn es dann aber 20 Veröffentlichungen, ein Hit werden, dann geht schon dein Businessmodell nicht mehr so ganz auf. Aber das Rezept, ein Hit zu schreiben, also danach wissen wir alle, klar, super, logisch. Und die KI wird ja wahrscheinlich jetzt auch irgendwas super Gutes zusammenkomponieren. Aber das Schöne ist ja, und das ist ja auch das, was du sagst, dahinter stehen ja immer noch Menschen, ja, mit denen man, die Ideen haben, die Ideen umsetzen. Genauso wie hier. Natürlich gibt es den Preis für das Konzept an die Winebank, aber da stehen Menschen hinter, die dieses Konzept erarbeiten und sich ganz, ganz viel Gedanken machen. Und ich glaube, das ist immer das Wichtige. Und auch da, welche Personality ist dahinter? Und ich glaube sogar, dass ein und dieselbe Person das Gleiche machen kann und es bei der einen Person erfolgreich wird und bei der anderen nicht.
Definitiv. Und auch ein Punkt, du meinst gerade, man hört sich das schön. Wir haben, glaube ich, zum Beispiel beim Kiosk, wir haben uns das irgendwann schlecht gesehen, weil es gab ja viele Fehlschläge. Und irgendwann ruft Fabio mich an, du, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Hier stehen auf einmal 30 Leute draußen in der Schlange. Und ich meinte so, hä, warum? Weil wir haben den Laden selber nicht, die Schönheit des Ladens mehr gesehen.
Und natürlich lebt es dort auch wieder von den Menschen. Das muss man natürlich auch
das
sehen.
Das ist überall, also neben den Gastronomen oder sag ich mal, mit den Leuten, die man zusammenarbeitet, ist ja auch überall, auch in den Läden, sind so tolle junge Leute am Arbeiten und engagiert. Und auch wir hier mit Katharina hatten da so großes Glück, ja auch wieder durch Zufälle und Konstellationen, wie das dann kam. Und wo dann auch, dann die Chance war, wo wir gesagt haben, so Katharina, traust du dir das zu, jetzt hier auch einen Step höher und als Clubmanagerin aufzutreten und du hast das wahrgenommen und da sieht man wieder ganz, ganz großer Verdienst auch von Katharina, wie das hier gerade läuft, wie das ist. Sie ist das repräsentative Gesicht nach vorne für die Mitglieder, das Herz des Ladens und ja.
Wenn wir mal über die DNA eurer Unternehmensphilosophie sprechen, wie würdest du die denn mal in einem Satz beschreiben? Gibt's doch bestimmt irgendwo diesen Satz.
Ja, nee, also das Problem ist, es gibt ja nicht nur eine DNA, weil einmal gibt's mein Vater, jahrelang Unternehmer und jetzt wird dieses Jahr 85, immer noch aktiv. Dann mein Bruder, jetzt auch 53 und und dann gibt's noch mich, jetzt 37. Und wir haben alle drei eine ganz, ja eigentlich schon ja jetzt medizinisch gesehen ziemlich ähnliche DNA, aber eigentlich vom Unternehmerischen, glaube ich, eine sehr unterschiedliche DNA. Und das macht es dann aber auch wieder aus, dass man irgendwie zu dritt zusammensitzt und dann so verschiedene Generationen Einflüsse aufeinandertreffen. Und was uns aber so verbindet, ist dann tatsächlich so diese Hamburger DNA. Also wir sind alles so Hamburger Lokalpatrioten, würde ich jetzt mal sagen.
Aber entscheidet ihr denn als Familie gemeinsam für größere Entscheidungen?
Ja, nee, definitiv. Eigentlich auch bei kleinen. Also ja? Selbst wenn wir so mal eine Regel haben, hey, reicht auch, wenn zwei dafür sind, einer dagegen oder so. Aber ich glaube eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, gab es das noch nie. Aber wir versuchen schon immer, alle abzuholen. Und das macht es ja auch am meisten Sinn und auch am schönsten, wenn alle drei dafür sind und das gut finden. Und irgendwie schaffen wir das auch immer. Wir diskutieren alle gerne, auch lebhaft. Ich glaube, das liegt auch so in der Familie. Es kann auch lauter werden.
Ja.
Und man schafft es aber immer dann.
Katharina lacht
ist
das ein Insider-Lachen?
Naja, Katharina kriegt ja auch noch mit Rotwein-Einfluss mit. Ne? Dann ist es ja nochmal anders. So bei unseren geschäftlichen Terminen sitzen wir da schon mit Wasser und Kaffee.
Ja, klar. Wie wir jetzt auch. Mit genau. Bis auf den Champagner.
Genau. Und also tatsächlich, so wie jetzt bei der Winebank. Also wie gesagt, mein Bruder ist so ein Sommelier verloren gegangen. Der macht aber auch ganz andere Sachen und auch eher so aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Und aber wie gesagt, ein Sommelier an ihm verloren gegangen. Und ich weiß noch, wie er zu mir kam und meinte so, Mensch, wir können hier die Winebank irgendwie übernehmen. Und so einen richtig schönen privaten Weinmember-Club draus formen, wie es das auch in London und so gibt, echt exzellent. Und in Hamburg gibt es das noch nicht so. Und ich war erst ein bisschen skeptisch und war dann doch jetzt extrem dankbar dafür, dass er mich auch überzeugt hat und wie das dann auch alle drei abgesegnet haben. Und für uns alle drei so ein Herzensprojekt und Wohnzimmer geworden. Wir fühlen uns hier pudelwohl und es ist ja auch wunderschön geworden. Und es ist schwierig zu beschreiben. Man sollte sich das hier mal angucken.
Im Familienverbund aktiv zu sein und erfolgreich zu sein, ist dann eher ein Segen als ein Fluch. Viel mehr Segen.
Nee,
ja?
Viel mehr Segen. Nee, macht ganz.
Und wie oft seht ihr euch? Wie oft steckt die Familie zusammen?
Ja, immer mal, wie die Terminkalender das hergeben, ne? Sind alle viel beschäftigt irgendwie, aber doch eigentlich schaffen wir es schon relativ oft.
Ja?
Und ja, mittlerweile.
Aber einmal die Woche seht ihr euch.
Ja, also mein Vater sehe ich jetzt auch öfters, dadurch, dass wir auch öfters mal so in einem Büro zusammensitzen. Ja. Mein Bruder ist ja mit seiner eigenen Firma auch viel unterwegs und auch als Professor in Lancaster in England. Aber wenn wir es halt nicht in Person schaffen, dann, ja, wie jeder heutzutage, dann im Videocall. Ist ja auch praktisch. Wir machen zusammen Urlaube als Familie.
Okay,
das
also
ist auch immer wichtig.
Enges
sehen
Gebilde.
Zu, dass wir viel auch hier und da immer mal unsere Winebank-Abende zusammen haben. Ja. Also
jetzt die Frage an Katharina. Gibt es denn, also wenn Sie lebhaft diskutieren Sie dann auch lebhaft über den Wein, der getrunken werden soll? Oder hast du da eine Vormachtstellung? Darfst du entscheiden, was die trinken?
Oha.
Naja, vom Leben ist mal so rum. Jeder von denen haben ihre Vorlieben.
Ja.
Und es ist unglaublich faszinierend, wie sie dann auch untereinander über den Wein diskutieren.
Ja?
Also das bringt total viel Spaß. Also es gibt auch Tage, da stehe ich dann selber eine halbe Stunde mit am Tisch und diskutiere mit. Also das ist unglaublich lustig. Und jedes Mal probiert man immer mal wieder was anderes aus, aber stilistisch ist es denn doch schon irgendwie, mögen sie alle das Gleiche.
Oh. Ja.
Also da ähnliche Sachen. Ich weiß, du magst Pinot nicht so gern, aber inzwischen haben wir dich auch für ein Pinot überzeugt bekommen.
Ja, das stimmt. Obwohl mein Vater ist schon mal sehr Bordeaux-lastig.
Ja.
Da probieren wir mal andere Sachen und dann sagt er, ja, lecker, aber kein Bordeaux.
Ja, das stimmt.
Mein Bruder trinkt ja sehr gerne auch sehr gereift.
Ja.
Okay. Und,
ja, ich eigentlich auch, aber.
Aber ihr seid experimentiert.
Mir dann immer nicht so gut, ne? Dann trinkt doch lieber ein bisschen jünger.
Aber ihr seid experimentierfreudig.
Total.
Ja.
Und wir wissen eigentlich auch gegenseitig so ein bisschen, wer was gern trinkt. Und dann stellt mein Bruder mir dann auch mal eher einen jüngeren Weißwein.
Oh, das ist aber.
Warnt mich schon vor, so, war, hier pass mal auf, das Zeug ist richtig gereift.
Ja. Das ist aber schön.
Ja.
Aber erklärt doch nochmal für diejenigen, die das Winebank-Konzept jetzt nicht genau kennen. Wir haben es ja hier und da, kam es ja durch, aber Katharina, was ist das hier?
Ja, also die Winebank ist im Endeffekt ein Franchise-Unternehmen, ist 2009 im Rheingau gegründet worden von Weingut Baltasares. Und wir sind die zweite Winebank, die eröffnet worden ist im Jahre 2015. Inzwischen gibt es 20 Winebanks weltweit. Wenn man in einer Winebank Mitglied ist, hat man auch Zutritt zu allen anderen Winebanks. Wir haben eine in Washington DC, eine in Wien, eine in der Schweiz und der Rest ist so ein bisschen in Deutschland verteilt. Die Winebank Hamburg ist eher so ein bisschen vom Club-Feeling her anders, weil wir haben Service. Wir haben immer Service dienstags bis samstags von 16 bis 23 Uhr. Und dabei haben die Mitglieder die Chance, unsere Weine von der Weinkarte zu trinken. Wir haben eine Weinkarte mit über 1400 Positionen aktuell, wo wir natürlich auch immer beratend zur Seite stehen.
1400. Und auch, glaube ich, eine beeindruckende Zahl an offenen, ne? Nein, oder?
Korrekt. Also bei uns ist es so, ich sage jetzt mal, in der Regel haben wir immer so 30, 40 Weine im Offenausschank. Wir ziehen aber trotzdem weiter Weine auf, wenn nichts Passendes einfach dabei ist. Ja. Das ist das Schöne, dass wir hier halt einfach keine feste offene Weinkarte haben, sondern immer das aufziehen, was halt zu dem Abend dann bei den Gästen passt, worauf sie halt Lust haben. Ob es jetzt was Kräftigeres ist, ein großes Gewächs oder eben was Einfacheres. Ja.
Und ansonsten haben natürlich die Mitglieder auch ihre Weine hier lagern.
Genau. Um Mitglied zu werden, muss man ein eigenes Fach haben.
Da, ja. Sind alle gefüllt? oder können noch welche gefüllt werden? Kann man sich noch bewerben?
Ja, ein Großteil unserer Fächer ist bereits gefüllt. Wir haben letztes Jahr allerdings umgebaut, weil wir haben 60 neue kleine Fächer dazu bekommen. Wir haben 10 große abgegeben und haben 60 kleine dazu gebaut. Das heißt, wir haben jetzt wieder neue freie Fächer, aber ansonsten waren wir tatsächlich auch schon auf 3 Kategorien ausgebucht.
Ja, gut. So, also man kann sich bewerben.
Genau.
Man kann sich bewerben und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der USP mittlerweile. Wir haben ja 2019 übernommen. Und dass wir jetzt auch sehr selektiv vorgehen, gemeinsam. Und Katharina guckt sich die Bewerber und Bewerberinnen sehr genau an und schlägt uns vor. Und wir alle sagen auch nochmal, wenn man jemanden nicht kennt, dann bitte hier nochmal herkommen. Und dann schicken wir auch nochmal unsere richtigen Stammmitglieder, die hier fast jeden Tag sind, auch nochmal vorbei. Und die sagen auch nochmal was dazu. Und dann hat man hier eine sehr, sehr schöne Wein-Community aufgebaut. Aber ja, ich will jetzt keine Angst machen. Also jeder, der weinaffin ist, der passt hier sehr gut rein.
Ja, aber genauso wie man sich das auch als potenzielles Mitglied anguckt, ist es ja okay, wenn man auch dann den Austausch hat mit den Leuten, mit denen man dann später zu tun hat. Ne?
Definitiv.
Finde ich legitim.
Total.
Und es ist ja schon eine private Atmosphäre. Wenn denn nicht auch, und das macht ja auch viel, Events stattfinden. Ne?
Ja, aber auch Events, also es ist immer Mitglieder, nur Mitglieder können Events machen. Und dadurch natürlich, wenn ein Mitglied ein Event macht und lädt selber andere Gäste ein, ne, dann sind natürlich hier schon viele, viele andere Leute. Aber sonst ist es schon wie in so einem Vereinsleben, ne? Nur dass es nicht um, weiß nicht, Tennis geht oder Golf, sondern um Wein. Und das verbindet so alle Generationen, alle Branchen, man hat ein schönes Miteinander. Wir haben eben drüber geredet, wir haben eine Dudes-Kultur. Also es ist schön locker hier, und weil es gibt ja den einen oder anderen Business-Club in Hamburg, und da setzt man sich, glaube ich, so ein bisschen ab.
Ja, und komme ich hier jederzeit rein?
Genau, die Mitglieder haben die Chance, 24/7 hier reinzukommen. Und ich glaube, was wir vorhin noch gar nicht erzählt hatten, das Besondere bei uns ist auch, dass wir 6 bis 8 Veranstaltungen im Monat haben, wo die Mitglieder kostenlos dann teilnehmen können.
Oder sogar über 70 eigene Veranstaltungen im Jahr.
Über 70?
Ja.
Genau. Und man hat ja dieses Fach, das ist ja die Mitgliedschaft, da hat man seinen eigenen Schlüssel. Und man hat aber noch diese Winebank-Mitgliedskarte mit einem PIN und den Gebäudezugang. Und mit dieser Karte kommen wir halt 24 Stunden hier rein. Und dann geht das Licht an, wenn jetzt zum Beispiel mitten in der Nacht, wir haben keine Servicezeiten, keiner ist hier, dann geht Licht an, Musik geht an, kann in seinen Schrank gehen, holt sich Weine raus, kann Gläser holen, wir haben so einen Fastchiller.
Hallo Friedrich, schön, dass du da bist. Du warst 21 Stunden nicht hier.
Ja, wir arbeiten dann noch so an unserer AI-Software und die Gesichtserkennung, die funktioniert noch nicht so. Nee, und auch wenn man mal jetzt seinen Schlüssel vergessen hat oder hat nur Wein im Fach, wo man jetzt keine Lust drauf hat, wir haben ja auch noch Kühlschränke gefüllt. Weine stehen rum, die kann man sich dann nehmen, trägt das in unsere Vertrauensliste ein. Und
ein kleines Paradies.
Ein kleines Paradies, definitiv. Vor allem für Nachtschwärmer.
Ja, und man muss ja sagen, wir sitzen hier, ja, ihr habt das gesagt, also Wohnzimmer. Also das ist so, das ist echt Wohnzimmer-Feeling. Wir sitzen hier in gemütlichen Sesseln und es gibt überall eine Nische, eine Ecke und Kunst an der Wand. Und das, man fühlt sich hier wirklich wohl. Also ich vermisse jetzt draußen den Sonnenschein gar nicht.
Ja, das
wie
ist
spät
so,
ist es noch?
Ja, das ist so schön. Also man taucht hier wirklich so eine eigene Welt ein. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, auch in der Gastronomie, wenn man so Läden betritt und dann bisher in den Alltag alles drumherum vergisst und in so eine eigene Welt eintaucht. Hier auch. Also man vergisst, man sitzt am Stephansplatz, man vergisst die Uhrzeit. Ne? Ja, also man sitzt hier jetzt ein bisschen, unterhält sich und mittlerweile, wir könnten gerade überall sitzen und, gefühlt. Und das könnte auch
erschrickt sich, wenn man
23 Uhr sein in New York oder so. Ne?
Genau. Nochmal eine Frage zu den anderen Clubs, also zu den anderen Winebanks. Also ich mit meiner Karte komme ich da überall rein.
Genau.
Und die funktionieren nach dem gleichen Prinzip, nur eben, dass sie keinen Service haben, habt ihr gesagt. Und also ich habe dann überall Zuflucht.
Genau, im Endeffekt hat man auch 24/7 zu allen anderen Winebanks Zutritt. Das Besondere bei uns ist aber, wir haben einmal einen temperierten Bereich und einmal einen gekühlten. Unsere Weine oder unsere Tresore sind bei 16 Grad und 70%iger Luftfeuchtigkeit, also im Endeffekt perfekt für die Weinlagerung. Und wir haben im Gästebereich haben wir 21,5 Grad, sodass man sich da halt auch wahnsinnig wohlfühlt.
Ja.
Und in den anderen Winebanks ist es so, dass du dann wirklich in den Keller reingehst und auch wirklich dieses Keller-Feeling hast. Hohe Luftfeuchtigkeit, 16 Grad. Auch da hast du, bei den meisten Winebanks hast du kein Tageslicht, sodass du da halt auch wunderbar die Zeit vergessen kannst. Aber da sitzt man auch gut und gerne nach einer Stunde mit Jacke.
Okay, ja, das
so
ist natürlich.
So jede Winebank, glaube ich, ihr eigenes Konzept. Ja. Und ja, Katharina meinte, die Besonderheit hier ist halt nochmal so die Gastronomie dabei.
Ja.
Dadurch haben wir so, wir sagen ja gar nicht, das passiert uns manchmal so, nee, an dem und dem Tag haben wir zu. Also, oh, nee, zu haben wir ja nie.
Ja.
Sondern wir haben keine Servicezeiten, großer Unterschied.
Ja. Mhm. Und wie oft trifft man dich hier, Freddy? Wie oft bist du da?
Ja, war schon mal öfters, aber die Familie wächst. Zwei kleine Kinder jetzt und dementsprechend seltener.
Ja.
Aber man versucht ja auch viele geschäftliche Treffen zu machen, weil der Standort ist halt auch mitten in der Stadt. Und ja, da kann man das gut verbinden und dann freut man sich auch mal hier zu sein und kann das auch gut Leuten zeigen, die es sonst noch nicht kennen. Aber doch so einmal die Woche.
Ja, das ist.
Habe ich schon. Aber es gab auch Zeiten, da war es dann einmal im Monat. Aber ja.
Und die anderen Engagements, die ihr habt, gastronomischer Art, besucht ihr die auch häufig? Da seid ihr doch wahrscheinlich auch Stammgäste zumindest.
Ja, das ist natürlich.
Wenn
man dann mal rauskommt, dann geht man natürlich gerne auch in die eigenen Läden und ist dann natürlich gerne, wenn man so überall mit Herzblut dabei ist, ne? Und dann ist das auch immer schön, so jeder geht ja auch gerne in sein Stammrestaurant.
Ja.
So geht uns das auch, ne? Man geht in die eigenen Läden oder in die Läden, wo man dabei ist und kennt da alle und das ist dann einfach schön und sonst hat man viel Arbeit damit am Schreibtisch zu tun und dann kann man das auch mal genießen und ist natürlich so, je nachdem, wo was liegt. Wir kommen jetzt auch mehr aus dem Hamburger Osten und die Fahrt ins Hügge zum Beispiel ist dann auch mal ein bisschen weiter.
Einmal durch die Stadt.
Aber auch immer schön da zu sein. Aber dadurch auf jeden Fall momentan, man ist schon am meisten gerade in der Winebank. Ja.
Okay. Hast du mal in der Gastronomie gearbeitet? Hast du mal gejobbt so? Hast du mal gesagt, ich muss das mal machen, so ein paar Tage, Wochen mal durchziehen?
Ja, also damals hatte ich noch gar nicht so jetzt die Beziehung zur Gastronomie. Es war jetzt nicht so, das muss ich mal machen unbedingt, die Gastro. Aber da habe ich tatsächlich in der Gastro gejobbt. War die Zeit nach dem Abitur. Und Bekannter von meinem Vater, da durfte ich dann mir was dazu verdienen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich da gearbeitet habe. Aber bei Gerresheim serviert.
Okay.
Und das war jetzt ja nicht nochmal so Gastro im Laden, sondern Catering. Und da war ich dann natürlich, weil ich von Gerresheim direkt kam, habe ich auch mit aufgebaut, abgebaut plus Service. Also man war ja nicht so jetzt dazu gebucht, dass andere haben schon aufgebaut und dann Service. Ja. Und ja, es war sehr prägsam und auch fürs Verständnis, weil selbst da habe ich es auch ab und zu mal erlebt, man hatte eine Schürze rum und manche waren auf einmal nicht so nett zu einem, die man aber eigentlich kannte. Und da dachte ich so, okay, wow. Und das hat schon sehr geprägt. Also ich gucke selber auch als Gast so mit ganz anderen Augen auf die Gastro und die Jobs und was alle da irgendwie leisten und abliefern. Das ist echt der Wahnsinn. Und man gibt dann auch selber noch mal gerne großzügiges Trinkgeld und man respektiert das wahnsinnig. Also war für mich schon ganz, ganz wichtig, auch mal zu sehen, so auf der Fläche, was da abgeht wie anstrengend das ist. Ne? Und wir hatten jetzt gestern witzigerweise hier aus verschiedenen Gastronomien von uns mit Mitarbeitern einen Vortrag von Marcel Jansen, ja, passend jetzt zum Aufstieg und über auch Vorsorge, so körperliche Statik etc. und und was da abgeliefert wird, wie viel Kilometer da gelaufen wird in der Gastro und auch enorm, in anderen, oder? Branchen, da kommen Fußballer nicht ran. Ne? Nee.
Wann hast du das erste Mal in der Gastro einen Job gehabt, Katharina?
Ich habe tatsächlich recht früh schon angefangen. Ich habe mit 16 meine Ausbildung begonnen.
Ja.
In der Gastronomie. Aber ich habe Hotelfach gelernt, damals in einem Garni-Hotel in Kiel.
Okay.
Und dann bin ich aber gleich mit 19.
Gibt's das noch, das Hotel?
Ja.
Ja?
Das ist der Berliner Hof.
Okay. Naja, ich meine, das ist schon, ne? Aber dann, ich glaube, wenn man das mit 16 so startet und das, da kriegst du schon einiges mitgegeben, oder?
Ja, total, aber ich war immer mehr so der Mensch, der gern gearbeitet hat, als der Mensch, der gern die Schulbank gedrückt hat.
Ja, ja.
Dementsprechend bin ich da früh in die Ausbildung schon gegangen. Hab dadurch aber schon wahnsinnig viel mitbekommen, habe auf dem Schiff gearbeitet und da lernt man dann halt auch, was Arbeiten heißt.
Und wann wusstest du, dass Wein ist mein?
Das war eigentlich erst relativ spät, als ich 2017 in die Pfalz gezogen bin. Als Kieler ist man Biertrinker. Klar, so, da trinkt man keinen Wein.
Aber wir waren bei der Pfalz, wir wollten ja nicht. Also Kielerin, Biertrinkerin und dann?
Dann bin ich in die Pfalz gezogen und wenn man in der Pfalz lebt, kommt man ums Thema Wein nicht mehr drum rum. Und deswegen habe ich dann irgendwann, weiß ich noch, ich habe den Luxus damals genossen, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, hat man ja trotzdem ein paar Kosten immer. Da hat sich dann mein Papa um meine finanziellen Dinge gekümmert. Und ich habe den Luxus immer so ein bisschen mit weitergenommen, so als Tochter. Und irgendwann habe ich einen Anruf von ihm bekommen und dann hat er gesagt, boah, Katharina, du hast schon vierstellig für Wein ausgegeben. So ein halbes Jahr später, nachdem ich in der Pfalz gelebt habe. Ich so, ja, Papa, ich möchte ja auch mein Sommelier machen. Und so kam das Ganze tatsächlich erst. Und als ich dann vor 6 Jahren nach Hamburg gezogen bin, habe ich dann angefangen, mein Sommelier zu machen. Und seit 22 bin ich jetzt ausgebildeter Sommelier, eigentlich auch noch gar nicht so lang.
Nee, ist nicht lange.
Nee,
das überhaupt nicht, erst seit 4 Jahren, ja.
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 Aber dann umso intensiver.
Korrekt, korrekt. Ich habe am 20.07. habe ich mein Sommelier bestanden und am 21.07. habe ich hier angefangen.
Ja, das hätte ich jetzt sogar mal eine interessante Frage, die mir gerade einfällt.
Ja.
Inwiefern meinst du jetzt so, ja fast wie so ein Raketenstart, hat das jetzt zum Beispiel die Winebank mitgeprägt, dass du jetzt nicht in einer, sag ich mal, in einem normalen Restaurant warst, wo ja sich auch viel ums Essen dreht und dann ist Wein so ein Part davon und viele kommen ja gar nicht wegen dem Wein dahin, sondern hier warst, bist du ja sehr in dieser Weinwelt und enge Kontakte mit Winzern und so weiter, ja wahrscheinlich viel intensiver als in einem Restaurant.
Total. Das Ganze kam so ein bisschen, ich habe auch ein Jahr im Kinfels gearbeitet,
ja,
mit Maximilian Wilm zusammen. Und Maximilian Wilm ist ja für seine Wettbewerbe bekannt und er hat mir so ein bisschen den Ehrgeiz gegeben,
da
sich
auch
mit anderen Leuten, ja, zu messen, an Wettbewerben dran teilzunehmen. Und das war der Grund, warum ich dann ziemlich schnell auch schon an Wettbewerben dran teilgenommen habe. Ich bin 22, bin ich ja zweitbester Sommelier Deutschlands geworden und dann 24. Bester. Ich habe zweimal den Wettbewerb
so schnell
gemacht.
Ne? Ja, so schnell.
Damals hatte ich noch nicht mal mein Sommelier, ja.
Wow.
Und
ihr habt da auch so Talent-Scouts draußen rumlaufen, ne? Wahrscheinlich.
Da war ich noch nicht involviert. Das war tatsächlich noch mein Bruder und mit Thorsten Juncker, der war hier so in der Winebank. Und ich glaube, Thorsten Juncker kannte dich dann vom Wettbewerb oder so.
Genau, nee, Thorsten Juncker.
Oder hatte dich angesprochen. Auf jeden Fall mein Bruder und Thorsten haben dich dann, glaube ich, hierher geholt. Und als Thorsten dann gegangen ist, haben wir so die Chance gesehen und natürlich das Talent erkannt,
ja,
ganz klar. Und sich dann hochgezogen, sag ich mal. Ne?
Genau so geht das. Ne? Die jungen Leute aufbauen und
ja.
Und das Umfeld scheint dir gut zu liegen hier.
Total, total, ja? Total.
Wenn
also
du
durch Thorsten Juncker bin ich damals in die Winebank gekommen.
Ja.
Der hat gesagt, hey, wir suchen einen zweiten Sommelier. Dann habe ich ein Vorstellungsgespräch mit ihm gehabt und dann habe ich gesagt, ich finde das so schön, dass hier wirklich alles auf den Wein fokussiert ist. Ich habe ja auch jahrelang in der Sternegastronomie gearbeitet, aber ich mochte halt einfach hier diesen Bezug nur auf Wein.
Ja.
Und das fand ich faszinierend. Und dann habe ich nach 2-3 Monaten habe ich halt gemerkt, dass hier wirklich, hier geht's auch, also hier in der Winebank geht's halt auch viel um den Teilcharakter. Na, also es gibt viele Mitglieder, die kommen auch gern alleine hierhin, weil sie sowieso wissen, sie treffen auf andere Mitglieder. Und dann holt der eine was aus dem Fach raus, dann holt der nächste was auch aus dem Fach raus. Es gab schon Abende, da haben die Mitglieder gesagt, ja, ich komme nur einmal ganz kurz zum Verkosten hier vorbei. 4 Stunden später waren sie immer noch da. Und das finde ich halt so schön, dass hier jeder einfach miteinander teilt, sich miteinander unterhält. Und es ist völlig egal, wie alt man ist. So, hier ist wirklich der Wein im Fokus, der Wein im Vordergrund und die Kommunikation darüber.
Genau, also diese erste Gemeinsamkeit ist schon mal da und über die, man kann sich ja nur über die auseinandersetzen, aber häufig geht es natürlich dann viel mehr noch in die Breite und in ganz andere Themen. Ne? Ja. Wahrscheinlich habt ihr hier schon ganz viele Business-Kontakte, Freundschaften, Liebschaften, was auch immer geschaffen, ja?
Ja,
ohne dass
ihr
es wisst.
Also, definitiv. Und also wir merken das auch selber, auch für uns, so auch als Familie, was das nochmal für so ein Netzwerk mit sich bringt, dass man hier so involviert ist in so einem Wein-Member-Club. Und ja, das macht viel Spaß. Also kann ich nur unterstreichen hier, was Katharina gesagt hat. Das ist ja selber auch schon oft erlebt, wie sich so Abende dann wirklich jemand vom Nachbartisch kommt und sagt so, oh Mensch, Friedrich, probier doch mal das. Und dann freut man sich, dass er einen so auf ein Glas eingeladen hat und das war wieder was Neues, Spannendes, was man nicht kannte. Und dann guckt man selber, Katharina, guck nochmal in meinem Fach, habe ich da auch noch was Spannendes zurück oder so? Und dann,
ich muss eine Antwort geben.
Genau. Und das ist dann so ein schönes Miteinander. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so spannend für viele, dass hier so viel Neues auch getrunken wird.
Ja, hier ist halt eine wahnsinnige Eigendynamik in der Winebank.
Ja.
Und das schätze ich hier einfach. Und das ist hier sehr besonders. Ich sag jetzt mal, wir haben um die 350 Mitglieder und du hast ja die gleichen 350 Mitglieder das komplette Jahr über. Und deswegen ist es halt eher wie so eine große Freundschaft hier.
Ja,
und das hört sich jetzt auch gar nicht so viel an. Also wir sind ja auch auf die Fächer beschränkt, aber es ist wirklich hier immer unglaublich viel los, auch unter der Woche. Also da sind wir auch unseren Mitgliedern sehr dankbar, dass wir so viele so aktive Mitglieder auch haben, die das hier richtig leben. Wir bringen da mal so ein bisschen den Vergleich, wenn man einmal hier mit jemandem kommt und zeigt ihm das und hat mit dem hier so einen tollen Abend, dann fragen die Leute immer direkt, wo kann ich unterschreiben?
Ja, ja.
Da sagen wir so, wow, so, ne? Wir sind jetzt nicht das Fitnessstudio, im Januar Mitglied werden, im Februar nicht mehr kommen.
Genau.
Die freuen sich. Wir leben ja hier auch von aktiven Mitgliedern und sagen dann, ja, gern noch ein, zweimal kommen, nochmal drüber schlafen und aber die meisten, die werden es dann tatsächlich auch und ja, und bringen sich hier sehr aktiv ein auch. Also das macht dann auch Spaß zu sehen. Ne? Und vom wirklich Anfänger bis Profi, so, da ist nicht so, dass der eine öfters und andere weniger kommt, sondern alle sind einfach interessiert. Das macht echt Spaß.
Ich glaube auch in so einem, in einem solchen Refugium, da ist es auch nicht schlimm, wenn man sich mal die Blöße gibt und sagt, ich kenne den Wein gar nicht oder ich habe auch vielleicht nicht so viel Ahnung wie mein Nachbar, sondern da kann man auch mal fragen, ne?
Oder? Total. Ja. Das ist ja das Schöne. Also ich lerne hier auch noch tagtäglich von den Mitgliedern neu dazu.
Ja.
Also es gibt viele Weine, die ich selber halt auch noch gar nicht probiert habe, wo ich auch sage, boah, das Weingut kenne ich noch gar nicht, wahnsinnig spannend, wo kommt das her, was macht es? Und das ist halt schön, du hast hier wahnsinnig viele Blindverkostungen. Das heißt, jeder holt eine Flasche Wein aus dem Fach, macht da so ein Verhüterli rum und dann weiß man überhaupt gar nicht, was im Glas ist. Dann wird das Ganze verkostet und hier geht es nicht darum, dass ich einen namhaften Winzer habe, sondern es geht darum, schmeckt der Wein nicht.
Da muss
und
man
das
dazu sagen, da drin bin ich unglaublich schlecht.
Bist du? Ja.
Nein,
ja,
also im schmeckt der Wein nicht.
Ja, darin bin ich gut.
Aber jetzt nochmal an euch die Frage, ne? Also mal unabhängig davon jetzt, ob das erraten wird oder nicht, aber kann ich denn rausschmecken, ob es ein Wein für 10 Euro ist oder ob es ein Wein für 100 Euro ist? Als jetzt nicht ganz so erfahrener Weintrinker.
Ja, tatsächlich.
Kann ich rausschmecken.
Also, ja, ich vergleiche das immer total gerne mit zwei Äpfelbäumen. Ein Apfelbaum, da hast du 100 Äpfel dran und ein Apfelbaum, da hast du 50 Äpfel. Die ganze Energie aus den Wurzeln muss ich auf 100 Äpfel verteilen. Und einmal muss sie sich auf 50 Äpfel verteilen. Das heißt, die Trauben oder die Äpfel sind dann ja viel intensiver vom Geschmack her. Und so ist es halt auch bei den Trauben. So ein 10-Euro-Wein, da macht man nicht unbedingt eine extreme Traubenteilung wirklich überall.
Okay, der ist auf
so, und ein 100-Euro-Wein,
Masse gemacht, ja.
Genau, da achtet man wirklich, wie viel Hektoliter ernte ich pro Hektar. Die Trauben müssen wirklich alle zu 100% gesund sein. Es wird noch mal eine Traubenselektion geben. Und so weiter, dann ist die Arbeit mit der Traube selber auch nochmal viel intensiver.
Ja.
So, und das schmeckst du schon raus. Vor allem, wenn du das wirklich im direkten Vergleich nebeneinander hast.
Die Frage sei gestattet. Günstigster Wein hier?
19 Euro.
Teuerster Wein?
3.400.
Okay.
Man muss sagen, ich guck grad, man muss dazu auch sagen, wir haben ja hier eine ganz besondere Preispolitik. Jetzt nicht wie in der anderen Gastro im Restaurant. Das ist ja oft mal 3, mittlerweile mal 4. Also, ne, es ist wie es ist. Aber wir haben ja selber als Familie oder mein Bruder günstig oder gut eingekauft. Und wir geben hier unsere Preise weiter und machen nur so einen gewissen fixen Aufschlag mit drauf, dass man als Mitglied hier, weil man zahlt ja schon seinen Mitgliedsbeitrag, dann Zugriff hat auf diese besonderen, sehr, sehr guten Preise. Und dann ist es nicht mal 3, sondern dann kostet ein Riesling, den wir für 50 Euro eingekauft haben, kostet dann zum Beispiel 80.
Das ist aber mehr als fair.
Mittlerweile kostet er vielleicht 70 im Einkauf und dann wäre er in der Gastro ja vielleicht sogar schon bei 210 oder so. Und
ja, das ist aber...
Deswegen auch der günstigste
19-Euro-Wein. Jetzt werden hier die Vorteile nochmal raus.
Ja. Nee, weil also, das ist ja wichtig, ist kein der günstigste.
Ich merke schon, ihr macht kein Hard-Selling hier.
Man,
ne?
Muss dazu sagen, der Wein, das ist ein Moselaner von 1971, der günstigste Wein.
Nein.
Ja, doch. Und dann sind wir tatsächlich bei 24 Euro die günstigste Flasche, weil wir für uns auch sagen, wir wollen eigentlich in der Regel keine Weine für unter 10 Euro einkaufen.
Ja, aber
na, damit man von vornherein eine Qualität hat.
Leuchtet, glaube ich, auch den meisten ein, ja. Oder? Wo waren wir noch beim Durchschnitt? Was ist der deutsche Durchschnitt? 3 Euro? 3 Euro, ne?
Nee, das ist hochgegangen, Gott sei Dank.
Ja, auf 3,50?
Nee, 4,15 Euro. Oh. Tatsächlich.
Oh, deshalb trinken.
Zumindest war das mein letzter Stand.
Ich weiß nur nicht, ob es die Qualität oder der Geschmack ist oder ob es einfach die Inflation ist, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, also macht es ja auch dann nicht unbedingt besser, ne? Aber.
Aber es wird langsam.
Es wird langsam.
Ja, ich empfehle mal allen Leuten, keinen Wein für unter 5 Euro kaufen. Weil da kann nichts richtig.
Da kann nichts
gescheit
drin sein, nicht?
Nee, weil ich meine, die Arbeit im Weinberg, ja, so die Trauben selber, das komplette Jahr muss bezahlt werden, die Flasche muss bezahlt werden.
Glas,
das Abfüllen.
Was das kostet.
Ja,
genau.
Ist ja auch viel teurer geworden, genau.
Ne, das Etikett, dann der Transport und. So, und dann muss ja die Gastronomie oder ich sag jetzt mal Einzelfachhandel, Supermarkt muss ja auch noch was verdienen. Also, was ist da dann wirklich an Qualität hinter? Na, aber was möchte man? Es gibt so einen schönen Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich sage immer allen Leuten, wenn sie sagen, ja, aber mein 5-Euro-Wein ist mein Lieblingswein, mag es total schön sein, wichtig ist, dass es halt einem trotzdem immer noch schmeckt. So.
Klar.
Und das ist immer irgendwo das Wichtigste.
Man wundert sich dann nur manchmal wirklich, wenn man anderen Wein probiert und sagt, so kann es auch schmecken. Und das aber das haben wir ja überall, nicht? Das haben wir ja auch beim Essen.
Total.
Oder?
Total.
Also ich meine...
Das ist so ein Spruch, den muss ich dann auch oft immer sagen, Geschmack ist das Einzige im Leben, worüber man sich nicht streiten kann. Obwohl, wunderbar schön streiten kann,
ja, aber
eigentlich, ja, let's agree to disagree am Ende.
Was sagt denn die Familie, die in Gastronomie investiert, beziehungsweise investiert ist und sich talentierte Gastronomen raussucht und unterstützt. Wie ist denn die Hamburger Gastronomielandschaft zu beurteilen? Bist du fein damit oder fehlt uns noch was? Und wenn ja, was kommt als nächstes von euch, was ihr unterstützt?
Ja, also ich glaube, das ist ja auch selber bekannt, auch in der Gastronomie, dass Hamburg als Stadt eigentlich ein wahnsinniges Potenzial hat und wir trotzdem hinterherhängen. Ich habe damals zum Beispiel in Amsterdam studiert. Und wenn man da mal, was es alles an Gastronomie gibt und das dann pro Kopf irgendwie, das ist halt viel mehr als hier bei uns. Aber die Holländer gehen halt auch irgendwie 5-mal die Woche essen und wir halt, glaube ich, irgendwie nur 2-mal oder so. Aber dann ist aber noch der große Unterschied, es ist halt viel innovativer. Und viele reden auch immer über Kopenhagen, wie innovativ das ist, auch in der Gastronomie und so weiter. Und ich glaube, da wurde hier viele Jahre viel verschlafen. Und es tut sich viel, es wird so langsam, es kommt. Das war auch so ein bisschen auch, zum Beispiel XO Seafood Bar war so ein Grund.
Ja. Ja,
wir reden immer über Fischrestaurants in Hamburg. Man kennt viele Leute aus ganz Deutschland, die kommen hierher immer, ja, wo kann ich denn Fisch essen gehen? Und klar, Fischereihafenrestaurant, wunderschön. Und dann gibt es auch noch ein paar andere. Aber am Ende, die denken immer, hier wird so viele Fischrestaurants geben, wie irgendwie in Bayern Wirtshäuser. Ne? Und das ist so gefühlt nicht da. Und vor allen Dingen dann auch nicht so die Unterschiede. Und da war auch so, wir wollten halt auch irgendwie was Innovatives schaffen, wie in Kopenhagen oder Amsterdam, dass man mal so ein anderes Fischrestaurant hat, was halt sehr innovativ ist, großen Stellenwert auf Nachhaltigkeit legt. Und ja, aber wie gesagt, also ich habe das Gefühl, es tut sich einiges in der Gastronomie, aber ja, man, wie eben schon gesagt, man geht zu viel in die eigenen Läden und Man muss sich dann auf kulinarische Podcasts verlassen, um mitzubekommen, was in der Szene los ist.
Also ich meine, wir sind ja immer so ein bisschen tatsächlich im Schatten von Berlin, ne? Mhm. Gucken aber dann doch lieber, wir wollen ja gar nicht Berlin sein, wir gucken ja lieber Richtung Kopenhagen, ne? Mhm. So, das möchten wir ja auch viel lieber sein eigentlich, ja. Oder? Also, oder? Oder seht ihr das anders? Oder das ist so das, was ich immer so raushöre bei meinen Gesprächspartnern.
Ja. Ich bin zu wenig in Berlin, obwohl es eigentlich nicht so weit ist. Ne? Diese mittlerweile wieder 1,5 Stunden Fahrt. Ja, also auch natürlich Berlin. Tolle Abwechslung, auch was es gibt, auch im Sternebereich. Da kenne ich mich aber wirklich zu wenig aus. Da ist wieder der Hamburger Lokalpatriot.
Und das... Und da stelle ich einfach mal, der Hamburger Allgemeine, das ist ja immer, diese Verallgemeinungen sind immer ganz schlimm, ich weiß, aber der ist auch treu. Und ja, geht definitiv. Hast du ja vorhin auch gesagt, geht in seine Läden. Und bei mir ist es ja auch so. Ich meine, wir haben vorhin uns ausgetauscht, wo wir wohnen, und ich wohne jetzt in der Nähe vom Isemarkt. Und ich meine, wie im Umkreis, wenn ich einen Kreis ziehe von 500 Metern, wie viele Restaurants habe ich da?
Ja, Wahnsinn.
Und die kann ich zu Fuß erreichen. Da muss ich gar nicht unbedingt woanders hin. Aber ich gehe auch gern mal ins Höger und auch in die XOC-Foodbar. Da nehme ich mal den weiten Weg auf mich von 4,5 Kilometer zur XOC-Foodbar. Ja, aber das ist ja schon weit, ne?
Ja, ich glaube auch nach Corona hat sich da viel verschoben. Die Leute sind dann viel mehr in ihren Stadtteilen auch geblieben und haben dann auch so das Angebot wirklich vor der Tür irgendwie wahrgenommen. Und früher war man gefühlt viel mehr auch in der Innenstadt. Und dann war hier mal gefühlt eine Zeit lang irgendwie auch ein bisschen tot, die Innenstadt. Und das fand ich aber wieder schön, dass sich das auch ordentlich gewandelt hat. Durch die Player, die da alle um die Alster rum entstanden sind. Also ich finde, die Innenstadt lebt auch wieder.
Ja.
Also man fährt auch, wenn man im Isemarkt wohnt, auch mal wieder in die Innenstadt, ne? Und geht da irgendwie Tortue, Grill Royal. Also es gibt ja auch die Stadthöfe, was da alles entstanden ist.
Wenn ich jetzt sagen würde, und das ist echt eine schwierige Frage, Friedrich, für dich, Besuch aus dem Ausland und du kriegst Besuch und sagst, ich muss mit denen in 3 Läden gehen. Was zeigst du denen?
Das habe ich ja öfters mal.
Ja, und, siehst du, das ist gar nicht so schwer.
Familie aus dem Ausland und so weiter. Ich gehe tatsächlich immer, was darf nicht fehlen, ich gehe mit denen auf jeden Fall einmal zum Start des Abends was trinken hier in der Winebank.
Ja.
Dann geht es eigentlich immer in die XOC Food Bar. Und
was isst du da?
Wenn man wir haben so ein schönes Chef-Choice-Menü.
Ja,
weil
das
wir
ist
haben
super.
Ja auch mal eine wechselnde Speisekarte.
Das ist
die
super.
Wechselt
das
so schnell, ich kriege das selber
Spaß.
Gar nicht mit, was jetzt
ja,
wieder.
Das macht echt Spaß.
Aber die guten Sachen bleiben ja immer. Also klar, Pasta, Krabbe und so muss immer dabei sein. Aber das wechselt ja immer schön. Und und dann gehe ich auch tatsächlich, wenn man es schafft, weil es ja nicht so zentral gelegen ist, auch gern mal ins Hügge. Oder was wir auch gerne immer zeigen, ist der Whisky Plaza in der Deichstraße.
Ja.
Den wir nicht selber betreiben, aber wir sind dort Vermieter und arbeiten da auch eng zusammen mit dem Betreiber Björn Lahmann. Und die haben auch ein ganz tolles Konzept da aufgestellt. Es macht wirklich Spaß, haben auch eine tolle Küche.
Und eine tolle Location.
Man ist da vor allen Dingen, das ist wirklich noch so ein alter Part von Hamburg. Ne?
Ja.
Wo gibt es noch so Kopfsteinpflaster, Fachwerkhaus. Das macht auch viel Spaß. Das sind so... Ja, wahrscheinlich auch durch die eigenen Läden geprägt, so die Läden, wo wir...
Aber ich würde jetzt mal als Halbneutraler sagen, schon ganz gut Hamburg gezeigt.
Ja, das ist so. Aber das ist manchmal auch, wenn Gäste kommen, ne, das klar, wenn mal einer kommt, der sagt, ich möchte einen Stern essen, dann gehe ich auch in Sterne-Restaurants, aber sonst jetzt mit Besuch eher weniger, das ist dann tatsächlich so, man möchte mal wieder irgendwie ein Highlight erleben, irgendwie mit der Frau oder einem guten Freund oder so. Ne?
Ja. Ja, aber ich finde schon, also wir wollen jetzt Hamburg auch nicht, ne? Also ist schon einiges da.
Also mir reicht's eigentlich.
Ja?
Also ich finde, weil es ist so abwechslungsreich, die Stadtteile sind so unterschiedlich, es gibt wirklich viel und ich schaffe einfach nicht mehr. Wie du schon meintest, es geht so viel an einem vorbei.
Okay.
Aber,
was ich mir noch wünschen würde, ist noch ein cooler Musikclub, wo ich auch essen kann.
Ja, das
essen,
stimmt.
Trinken und wo irgendwie gute Musik läuft. Also
ja.
Wir haben ja jetzt einen neuen Musikclub in Hamburg, aber da kann ich jetzt eben nicht so essen, aber das würde ich mir noch mal wünschen.
Hm. Oh, es gab ja einen. Positano in der Isestraße. Spaß.
Ist ja jetzt umgezogen.
Ja.
Ist ja jetzt im Eppendorfer Weg.
Ja. Nee, aber es ist tatsächlich, ich habe ja auch in Wien gelebt Und da gab es so das ein oder andere Lokal, ne, da hast du gegessen und dann kam da Live-Musik und irgendwann Tische zur Seite und dann wurde es ein bisschen so.
Oder in Skandinavien ist es ja auch so, ne? Du hast ein Restaurant und dann irgendwie irgendwann siehst du, da ist eine, du sitzt noch drin im Restaurant, draußen ist eine Schlange und denkst, was ist nun los? Und dann siehst du, das DJ-Pult wird ausgepackt.
Ja, genau. Aber dafür sind in Hamburg irgendwie so ein bisschen unsere Italiener-Zustände, ich habe das Gefühl. Aber sonst, gibst du was richtig Offizielles? Also ist ja alles so halboffizielles Party-Restaurant, aber. Gibt's was Offizielles?
Wir geben ja hier nur Anregungen. Ja. Katharina, Winebank, hier könnte man aber auch Live-Musik machen.
Haben wir tatsächlich auch schon da gehabt.
Stimmt.
Wir hatten einmal einen spanischen Sänger da gehabt. Das war der Wahnsinn.
Ja, siehst du.
So viel Emotion, so viel Leidenschaft, die er rausgespielt hat. Das war schon echt gut. Und einmal haben wir auch einen Saxophonisten hier gehabt. Das war auch absolut grandios.
Also ich finde
mit DJ. Auch.
Mit DJ.
DJs hatten wir auch schon. Also.
Ja, es passt hier rein. Definitiv. Es passt hier echt rein. Katharina, was sind die nächsten Wettbewerbe, die anstehen? Oder Prüfungen? Bist du da aktiv?
Nee, dieses Jahr setze ich tatsächlich aus. Ja? Dieses Jahr mache ich eine Pause.
Habt ihr ja schon eingeheimst.
Dieses Jahr mache ich eine Pause, was Wettbewerbe angeht. Aber vielleicht in 2 Jahren wieder.
Bekommen auch immer mit, wie viel Vorbereitung das ist. Ne? Dann, da geht ja schon der ein oder andere Urlaubstag drauf oder man sagt so, hier komm, diese Woche ist wenig los, setz dich hin und lern.
Ja, also ich weiß noch, wo ich mich auf meine Wettbewerbe vorbereitet habe, also unter 5 Stunden Lernen pro Tag war da nichts.
Was ist denn einer, den du nochmal machen möchtest?
Die Sommelier Trophy. Da war ich vor 2 Jahren im Finale, im Halbfinale, so rum. Und da würde ich gerne nochmal mitmachen, aber der findet auch dieses Jahr statt, aber ich weiß, dass ich mir selber nicht gerecht werde, wenn ich dann da mitmache. Und deswegen habe ich gesagt, ich setze dieses Jahr aus und dann mache ich in 2 Jahren wieder mit. Okay. Das findet alle 2 Jahre statt.
Man muss sich auch mal rar machen.
Aber im 2026 findet wieder vom Deutschen Weininstitut der Wettbewerb statt und dort sitze ich dann in der Jury. Also
besser.
Von daher.
Weißt du, wer in die Jury gerutscht ist, ne? Also du darfst ja dann einige Sachen, darfst ja auch gar nicht mehr mitmachen, ne? Wenn du einmal.
Wenn du einmal gewinnst, darfst du nicht mehr mitmachen.
Friedrich, du auch?
Ich? Wettbewerbe? Oh, nee, also, wie gesagt, ich bin ja eher so derjenige, der sagt, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Aber ja, mir fehlt da einfach, ich glaube, einmal die Nase. Also,
und wir haben ja gehört, Blindverkostung ist ja dein Hobby.
Was alles, Blindverkostung. Schmeckt mir nicht. Weiß und Rot kann ich nicht unterscheiden. Nein, Spaß.
Riesig, nee,
man ist ja schon
auch blind.
Ja, natürlich. Man ist schon tiefer eingestiegen und mittlerweile unterschätzt man sich auch so ein bisschen. Und man erkennt auch ihre Jahrgänge, ist das jung, alt und so weiter. Ja. Aber nee, das Feld überlasse ich anderen dann tatsächlich. Merke ja auch dann den Spaß, den dann auch viele daran haben, dann wirklich so einmal den Jahrgang, die Region, die Traube und so, das alles zu erraten. Und ich bin aber, wie gesagt, ich bin einfach zu schlecht. Aber
so, und bei dir muss ich ja jetzt auch nochmal fragen, was sind die nächsten Projekte? Da hast du aber, da du ja ziemlich mauerst und ja, sowas lässt man ja nicht raus. Ne? Es wird hier, unser Podcast wird ja auch gehört, da darf man ja auch nicht zu viel raushauen. Aber du lässt es uns trotzdem wissen, ne, wenn da was ansteht. Oder steht was in ganz naher Zukunft an?
Man muss ja auch so sagen, wir haben auch ja so ein bisschen so die Philosophie, mach eine Sache und mach sie richtig gut.
Ja.
Ne, und wenn man sieht, wer alles in der Gastronomie schon gekommen und wieder gegangen ist, wie viele wachsen wollten und die gibt's nicht mehr. Ich glaube, außer so eine Blockhausgruppe, die hält irgendwie alles aus. Aber so, wer ist so richtig gut und oder ne, über wen redet man? Da gibt es so einen Fischereihafen, der Kowalke, und dann gibt es die Sansibar, den Säckler. Ja. Und die machen eigentlich auch nur ihre Läden und die vollen Fokus drauf und machen es richtig, richtig gut. Ne? Und dann hast du auch eine richtig lange, erfolgreiche Gastro. Und,
ja, ich habe auch eher gedacht, mit den Unternehmern, mit denen
ja,
ihr eh schon zusammen.
Ich muss ja erstmal neue Unternehmer dann finden.
Achso, die anderen wollen nicht mehr machen.
Ja, aber die Unternehmer, doch, die wollen bestimmt alle ganz viel machen. Aber es hat immer das Risiko.
Die sollen sich auch fokussieren. Ne?
Immer das Risiko, weil deine Zeit kannst du halt nicht multiplizieren. Die teilt sich dann.
Ja.
Und sobald du mehrere Sachen machst, dann hast du einfach weniger Stunden für die Einzelprojekte und das merkt man immer.
Merkt man.
Das ist einfach so.
Das stimmt.
Und ich finde, das ist auch gerade so in der Gastro, also Hut ab, dass es immer noch ja, viele gibt, die gerade auch neu gründen und neue Sachen kommen. Also auch gerade keine einfache Zeit. Ne?
Nein.
Wir sind da auch gerade einfach froh, dass alle Läden irgendwie für die Zeit gut durchkommen und dass man für die Läden Zeit hat. Und ja, das ist uns gerade wichtig. Also erstmal nichts geplant. Ne?
Deshalb wünsche ich mir von euch beiden doch einen Aufruf an die Hamburger, an die Konsumenten, wie sie sich der Gastronomie gegenüberstellen sollen.
Ja, geht mehr essen. Kommt raus, lernt Leute kennen. Für ein Gastro ist ja nicht nur so das Essen und die Getränke, es ist einfach auch diese schöne Atmosphäre, das Miteinander, was uns allen ja auch gefehlt hat während der Corona-Zeit. In anderen Ländern wird es vorgelebt, dieses Miteinander, das kann auch viel mehr sein. Wir leben es ja langsam, die Leute sitzen draußen, es wird geselliger. Also ich finde, rauskommen muss ja auch nicht immer irgendwo was Teures sein, sondern andere Länder machen es auch, man, schöner Vino, ein paar Oliven, man ist einfach draußen in der Gastro, ja, man erlebt was. Das würde ich denen mitgeben.
Wir haben Sommer, das ist ja. Nochmal.
Ne? Kaum Regentage mehr in Hamburg, ist der Wahnsinn.
Ist irre, oder? Ist irre.
Katharina? Gasgärten, Boom.
Ja, unbedingt lecker trinken und essen.
Ja, und genießen.
Sich gut,
ne?
Gehen lassen, genießen und sich vor allem auch mal auf neue Sachen einlassen. Den Zombie mal aussuchen lassen, welcher Wein getrunken wird. Ja. Total. Und man lernt vor allem neue Sachen kennen, wo man vorher gar nicht wusste, ob man es überhaupt mag.
Ja, aber es so. Gibt... Ja.
Richtig guter Punkt. Neugierig sein.
Ja, ja, ne?
Weil
ja.
Oft man, die Gastronomen, die überlegen sich auch oft was dahinter. Und auch wenn man klassische Rezepte mal abgewandelt werden und so, dann einfach neugierig sein. Es steckt immer viel Arbeit, Ideen dahinter. Und,
das finde ich ja. Total wichtig, weil wir kennen ja die Leute, die sagen, nee, da war ich schon mal, das war jetzt irgendwie ein komisch oder so. Ne? Da gehe ich nicht wieder hin. Wann warst du denn da? Oh, ich glaube, das war vor Corona. Und das ist, okay, alles klar.
Ja. Und auch das passiert in der Gastro. Es ist halt, es ist eine Branche mit ganz vielen Menschen und da passieren aber Fehler. Und wie oft erlebt man das auch? Man hat so wirklich auch so einen Lieblingsladen. Da war man schon 30 Mal, das war 30 Mal echt geil. Und dann schickt man da jemanden hin, der geht da zweimal hin und sagt so, boah, zweimal irgendwie ist das noch schief gegangen, Katastrophe, gehe ich nie wieder hin. Dann denkst du, das gibt's ja nicht. Und wenn er dann nochmal ein drittes Mal geht, dann klappt auch wieder alles. Also man kann manchmal Pech haben, Dinge passieren. Und wie gesagt, ne, du gehst irgendwo 100 Mal hin und einmal geht was schief und das eine Mal erwischt.
Und das merkst du
also
dir.
Gerne auch immer eine zweite Chance geben.
Immer eine zweite Chance geben.
Immer eine zweite Chance geben.
Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Ich gebe euch auch nochmal eine zweite Chance, wenn ihr mir eine gibt. Vielleicht nochmal irgendwo zu einem weiteren neuen Thema. Aber so war es ganz toll. Und jetzt trinken wir noch ein Stückchen hier. Nicht? Also,
ja, sehr schön.
Ja, vielen
wir danken
Dank.
Dir auch. Vielen
ja,
Dank.
Also, hat Spaß gemacht. Es hat sich angefühlt, ja, wie bei euch zu Hause im Wohnzimmer.
So soll es sein.
Dankeschön. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.